Kompromisse. Kompromisse kennt, glaube ich, jeder von uns, oder? Wir haben vielleicht, oder die meisten vielleicht, wenn wir ein bisschen älter sind, dann kennen wir Kompromisse. Als Kinder vielleicht auch, aber vielleicht in einem anderen Umfeld. Ich kenne zum Beispiel den Kompromiss, dass ich abends noch gesagt habe, morgen will ich früh aufstehen und joggen. Und morgens denke ich mir, ich bleibe lieber liegen, aber dafür esse ich heute ein bisschen weniger. Der Kompromiss verfliegt dann im Laufe des Tages meistens sehr schnell. Das kann passieren. Das sind sehr angenehme Kompromisse. Da sind wir eigentlich recht zufrieden mit, wenn wir die treffen. Ich meine, klar, irgendwo ist das schlechte Gewissen, dass man hätte vielleicht ein bisschen was auch für seine Gesundheit tun können. Aber gut. Es gibt Kompromisse, die sind ein bisschen ärgerlich. Vielleicht wolltest du schon mal ein Auto verkaufen oder irgendwas anderes, hast einen Preis reingestellt. Hast auch nicht VB hintergeschrieben, also Verhandlungsbasis, sondern wolltest auch den Preis haben und irgendwie kam keiner und die Leute, die kamen, die wollten immer nur weniger dafür geben. Und dann hast du irgendwann dich entschieden, einen Kompromiss zu machen. Und das ist ein ärgerlicher Kompromiss, das ist aber nichts Schlimmes. Und dann gibt es Kompromisse, die können lebensgefährlich sein. Es gibt Kompromisse, die können im schlimmsten Fall dein Leben kosten. Und ich möchte heute über einen Kompromiss beziehungsweise über Kompromissbereitschaft sprechen. Das Thema dieser Botschaft heute soll Kompromissbereitschaft sein. Und wir möchten dazu in eine Zeit zurückkehren, die, das ist eine total spannende Zeit, weil eigentlich hat sie viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit, aber doch liegt sie ganz, 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 ganz weit zurück. Entschuldigung. Und zwar ist das die Zeit des Königs Josaphat. Der König Josaphat war ein König aus dem Südreich Juda und wie ich gerade jetzt schon angedeutet habe, Südreich Juda ist also schon eine Zeit der Reichsteilung gewesen. David, Salomo hatten das Reich ja noch geeint regiert, aber nach Salomo war das Reich Israel geteilt. Es gab das Nordreich Israel, es gab das Südreich Juda. Und die unterschiedlichen Entwicklungen dieser beiden Reiche waren bereits sehr früh schon sichtbar. Man konnte schon in den Anfängen erkennen, das Reich Israel hatte keine gute Basis, kein gutes Fundament. Das Reich Israel hatte keinen einzigen König, der sein Herz darauf richtete, Gott zu suchen. Das ist ein heftiges Urteil. Das Reich Juda hatte einige Könige, die das taten, aber auch längst nicht alle. Josaphat war einer von denen es heißt in 2. Chronik Kapitel 17, das ist ein bisschen noch vor unserem Text, wir werden uns heute um den Text aus Kapitel 18 beschäftigen, aber in 2. Chronik Kapitel 17 heißt es von ihm, dass er ein Mann war, der den Herrn suchte. Da muss ich nichts Falsches sagen. Entschuldigung, in 2. Chronik Kapitel 19 lesen wir das noch ein bisschen genauer. Da wird von ihm gesagt, jedoch ist Gutes an dir gefunden worden und dein Herz hast du darauf gerichtet, Gott zu suchen. Genau, wahrscheinlich finden wir das in dem Kapitel auch irgendwo. Ich war mir sicher, ich hatte es gelesen, aber ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Josaphat war ein König, der sein Herz darauf, grundsätzlich eigentlich ein guter König, der sein Herz darauf gerichtet hatte, Gott zu suchen. Und dann passiert etwas in seinem Leben. Und wir möchten dieses Ereignis mal etwas genauer untersuchen. Es war sicherlich ein sehr, sehr eindrückliches Ereignis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Ereignis war, das Josaphats Leben sehr stark prägte. Wir werden nicht nur auf Josaphat schauen heute, wir werden auch noch andere Personen sehen, aber alles der Reihe nach. Der Text, um den es heute geht und der Text, den wir uns heute näher anschauen möchten, ist der Text aus 2. Chronik Kapitel 18. Hatte ich gerade schon mal kurz angedeutet. 2. Chronik Kapitel 18. Wir befinden uns in der Zeit, die ich gerade schon kurz vorgestellt hatte. Und was war Josaphat für ein König? Auch dazu hatte ich einiges gesagt. Er war grundsätzlich ein guter König, sagen wir mal so. Es gab da auch so ein paar andere Situationen, dazu werden wir gleich kommen. Aber vor allem war er ein König, den eine Eigenschaft verband, die uns, oder der eine Eigenschaft hatte, die uns mit ihm verbindet. Und das werden wir gleich sehen, wenn wir die ersten Verse lesen. Ich werde das heute so machen, dass wir immer Verse, also Abschnitt für Abschnitt lesen. Und dann werden wir nach und nach uns durch diesen Text arbeiten. 2. Chronik, Kapitel 18. Ich starte ab Vers 1 und möchte erstmal die ersten drei Verse lesen. Und lese aus der Elberfelder Übersetzung. So hatte Josaphat Reichtum und Ehre in Fülle. Und er verschwägerte sich mit Ahab. Und nach Verlauf, Ahab war der König aus dem Nordreich, und nach Verlauf von einigen Jahren zog er zu Ahab nach Samaria hinab. Und Ahab schlachtete für ihn und für das Volk, das bei ihm war, Klein- und Rindvieh in Menge. Und er verleitete ihn, gegen Ramoth-Gilead hinaufzuziehen. Und Ahab, der König von Israel, sprach zu Josaphat, dem König von Juda: Willst du mit mir nach Ramoth-Gilead ziehen? In der Geschichte von Könige, im Königebuch, wird noch ein bisschen genauer erläutert, warum. Es war eine alte Region von Israel und Ahab wollte das gern wiederhaben, aber er wusste, er ist allein nicht stark genug. Willst du mit mir nach Ramoth-Gilead ziehen? Und er sprach zu ihm: Ich will sein wie du, mein Volk wie dein Volk, und will mit dir in den Kampf ziehen. Josaphat hatte Reichtum und Ehre in Fülle. Das ist die Eigenschaft, die ihn und uns verbindet. Josaphat war ein Mann, dem es richtig gut ging, zu den damaligen Verhältnissen. Gott hatte dafür gesorgt, dass er sich eigentlich um nichts großartig Sorgen machen musste. Es war eine Zeit, von der die Bibel sagt, dass die ganzen Großmächte in der Umgebung, sie waren in einen Schrecken versetzt worden und sie waren in einer Situation, in der sie dem Volk Israel nicht gefährlich werden könnten, und es war sogar so weit gekommen, dass sogar die Philister kamen und Josaphat Tribut gaben. Also der Mann, dem ging es gut. Er hatte keinen Mangel. Er hatte alles, was er brauchte. Er hatte sogar noch mehr. Er hatte Luxus. Es ging ihm gut und er musste sich um nichts Sorgen machen. Und dann passiert Folgendes: Es vergeht Zeit. Und wisst ihr, was hier ganz interessant ist? Es vergeht Zeit und nach einigen Jahren zieht er zu Ahab. Er macht sich auf den Weg, nimmt Sack und Pack mit, also seine Gefolgschaft, und zieht los zu einem Mann, zu einem König namens Ahab. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet. Ahab war der gottloseste König, den Israel, das Nordreich, hatte. Israel war von Anfang an, das Fundament war gesetzt, es war von Anfang an damit verstrickt, Götzendienst zu tun. Aber Ahab war jemand, der diesen Götzendienst auf die Spitze trieb. Er hat so viel geräuchert und geopfert auf den Höhen, er hat Götzen gedient, er hat Hurerei im Land quasi zur Mode gemacht durch seine Frau, oder er hat es zugelassen, dass das passierte. Und er war ein furchtbarer König. Er war in den Augen Gottes war ein furchtbarer König. Das ist eine total skurrile Person. Wenn ihr euch mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was das für ein Mensch war, ist das schon interessant, weil er auch immer wieder Begegnungen mit Gott hatte. Es war nicht so, dass Gott ihm nie die Möglichkeit gegeben hätte, umzukehren, aber er wendete sich ständig von Gott ab. Er lebte in Sünde. Er liebte die Gottlosigkeit. Und zu diesem König zieht Josaphat. Und er hat Gemeinschaft mit ihm. Josaphat hat Ahab hat ein großes Fest organisiert, eine Menge Fleisch, auch ein Zeichen von Luxus. Die haben gemeinsam gegessen und Ahab hat einen Wunsch. Er sagt: Ich würde ganz gerne Ramoth-Gilead einnehmen, ich schaffe das nicht alleine, willst du mit mir ziehen? Und Josaphat weiß das alles über Ahab. Er weiß ja ganz genau, was Ahab für ein Mann ist. Josaphat hat ironischerweise sogar selbst die Höhen in Juda abgebaut. Also er war jemand, er hat in seinem Land eigentlich dafür gesorgt, dass Götzendienst weniger wurde. Er hat gegen den Götzendienst gearbeitet und war eigentlich ein Mann Gottes. Wir würden sagen: Josaphat, wie kannst du das machen? Wie kannst du da hingehen? Wieso machst du sowas? Und ich sehe hier einen gewissen Zusammenhang. Es reimt sich sogar ein bisschen. Luxus plus Zeit gleich kompromissbereit. Luxus plus Zeit gleich kompromissbereit. Manchmal muss der Teufel uns noch nicht mal Versuchungen in den Weg stellen. Es reicht uns einfach, Reichtum zu geben. Und wenn er genug Zeit hinzutut, dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Schaut mal, was Paulus Timotheus geschrieben hat im Neuen Testament. Da schreibt er zu ihm: Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige, schändliche Begierden, die den Menschen versenken in Verderben und Untergang. Die Bibel ist nicht pauschal gegen Reichtum, da muss man immer vorsichtig sein. Aber nach Reichtum zu suchen, ist immer eine Gefahr. Reichtum an sich kann immer eine Gefahr sein und ist auch immer eine reelle Gefahr. Und in diesem Fall hat dieser ganze Reichtum offensichtlich dazu geführt, dass Josaphat ein bisschen kompromissbereiter geworden ist. Ja, wer ist ja sowieso an sich was Gutes, dass man auch mal Frieden eingeht mit dem Nordreich. Man muss nämlich wissen, die Vorväter der beiden Könige haben sich noch bekämpft. Ja, und jetzt hier für Frieden, so, Gott will ja auch Frieden. Also von daher, wir gehen mal zusammen diesen Kompromiss ein. Lieber Zuhörer, Kompromissbereitschaft ist der Anfang vom Ende. Wir werden in dieser Geschichte sehen, wie es weitergeht. Aber so viel sei schon mal gesagt, Kompromissbereitschaft ist der Anfang vom Ende. Zumindest wenn es um die Kompromissbereitschaft mit der Wahrheit geht, um die Kompromissbereitschaft mit der Wahrheit Gottes. Und so geht es weiter. Wir lesen die nächsten Verse. Ab Vers 4 möchte ich gerne lesen, bis Vers 7. Josaphat sprach zum König von Israel. Also die beiden sitzen jetzt und sie fangen an, miteinander zu reden. Befrage doch heute das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, also Ahab versammelt Propheten, 400 Mann. Und er sprach zu ihnen, sollen wir gegen Ramoth Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich davon abstehen? Und sie sprachen, zieh hinauf und Gott wird es in die Hand des Königs geben. Aber Josaphat sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn fragen? Und der König von Israel sprach zu Josaphat, da ist noch ein Mann da, um durch ihn den Herrn zu befragen, aber ich hasse ihn. Denn er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern immer nur Böses. Es ist Micha, der Sohn Jimlas. Und Josaphat sprach, der König spreche nicht so. Mit anderen Worten, ach, sag doch sowas nicht. Ich habe diesen zweiten Abschnitt überschrieben mit den Worten, ein frommer Anstrich. Josaphat ist bei dem König Ahab in Gemeinschaft mit einem gottlosen König und sagt ihm, Mensch, lass uns doch mal Gott fragen, ob das eine gute Idee ist. Er will die Sicherheit Gottes. Und Ahab liefert ihm eine Sicherheit. Gleich 400 Mal. 400 Propheten. Ich habe mich gefragt, wo kriegt Ahab 400 Propheten her? Das muss ja auch ein ganz schön organisatorischer Aufwand gewesen sein, erstmal 400 Leute anzuschaffen, die dann alle vor Samaria kommen. Die müssen alle gefüttert werden. Also, da wurde schon Aufwand aufgefahren, aber Ahab macht das Ganze, 400 Propheten und alle sind sich einig und sagen, passt. Super. Du hast eine Idee, tolle Idee, verwirkliche das, verwirklicht euch selbst, Könige, zieht in den Kampf, ihr werdet gewinnen, alles wird gut gehen. Ne? Wenn Gott bei uns ist, wer kann gegen uns sein? Ja? Und das ist so scheinbar der Freifahrtschein für alles. Und auch hier sehen wir wieder eine so starke Parallele in unserer Zeit. Ahab hat hier so ein bisschen diesen frommen Wunsch von Josaphat bekommen, Mensch, lass uns doch das Wort des Herrn befragen. Und er sucht Lehrer, die das sagen, was er hören will. Die sagen genau das, was ihm passt. Gleich 400 Mal. Auch da finden wir wieder ein Wort im Neuen Testament. Und an dieser Stelle möchte ich ein bisschen Werbung mit einfließen lassen für unsere Bibelstunden. Da werden wir in anderthalb Wochen hinkommen. Und wenn ihr da seid, dann kriegt ihr das auch mit. Das ist nämlich genau das, was Paulus zu Timotheus sagte im zweiten Brief. Den ersten haben wir schon, da seid ihr dann schon zu spät. Aber den zweiten, da könnt ihr noch ab Kapitel 4, ab Kapitel 3, Vers 10, gibt es ja Mittwoch weiter, da könnt ihr dann schon mitkriegen, worum es geht. Und in Kapitel 4 sagt er dann, denn es wird eine Zeit sein, da sie gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Paulus sagt das über die Zukunft. Das ist unsere heutige Zeit. Und wir sehen, dass das der Fall ist. Und wir sehen, auch damals gab es schon diese Tendenzen. Man hat sich einfach Propheten gesucht, die das gesagt haben, was einem gepasst hat. Und Ahab tut das hier und Josaphat geht ein Stück weit mit. Josaphat, der eigentlich gar nicht hier sein sollte, ja, der sollte gar nicht hier sein, ist jetzt aber hier und versucht die ganze Situation noch dadurch so ein Stück weit zu retten, dass er dem Ganzen einen frommen Anstrich verpasst. Sagt, Mensch, ja, ist zwar ein gottloser König, aber wir beten ja auch. Ne? Wir fragen doch auch Gott. Josaphat scheint dennoch so ein bisschen wach zu werden und stellt fest, irgendwie kommt ihm das komisch vor. 400 Mann, alle die gleiche Meinung und haben wir nicht noch einen Prophet des Herrn? Und er merkt anscheinend, dass es da irgendwie einen Unterschied geben muss. Also das schienen offensichtlich nicht Propheten des Herrn zu sein. Und er fragt, haben wir nicht noch einen Propheten des Herrn? Er merkt hier schon die ersten Folgen der Kompromissbereitschaft, eine abbauende Unsicherheit oder eine abbauende Sicherheit und eine sich aufbauende Unsicherheit. Die Gewissheit fängt an zu bröckeln. Na? Ist das wirklich so oder nicht? Können wir wirklich in den Krieg ziehen oder nicht? Und Ahab weiß das, ja, und er weiß auch, da gibt es einen Prophet, der sich als den Prophet des Herrn bezeichnet, aber er will ihn nicht hören. Und ich finde das so genial. Ahab ist hier in dieser Stelle irgendwie, ist fast schon ein bisschen sympathisch, ehrlich. Es ist noch ein Mann da, aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Er sagt mir immer die Wahrheit, hätte ich schon fast gesagt. Aber er sagt mir immer das Böse, sagt Ahab hier. Er sagt mir immer, was ich alles falsch mache. Und immer heißt es nur, du sollst das nicht tun und dies nicht tun. Und da werden mit Sicherheit solche Reden gewesen sein wie, du sollst nicht räuchern, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht sagen, dass das alles gut ist, du sollst nicht gegen das Wort Gottes leben. Ja, das ist so die fromme Spaßbremse. Der kommt mir immer mit dem Wort Gottes und will ich eigentlich gar nicht hören. Aber Josaphat besteht drauf und sagt, der König spreche nicht so, lass uns den doch holen. Und tatsächlich passiert das auch. Wir lesen weiter in Kapitel 18, Vers 8 und lesen den nächsten Abschnitt ab Vers 8 bis 11. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sprach, bring Micha, den Sohn Jimlas, schnell her. An dieser Stelle eine ganz kurze Einfügung. Ich habe es gerade vergessen. Das ist nicht derselbe Micha, der das Prophetenbuch geschrieben hat. Die lebten in einer unterschiedlichen Zeit. Ja, der Micha, der das Prophetenbuch geschrieben hat, lebte viele oder einige Jahre später. Und er sagt hier, bring Micha, den Sohn Jimlas, schnell her. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, bekleidet mit königlichen Kleidern, und sie saßen auf einem freien Platz am Eingang des Tores von Samaria. Bis hierhin erstmal so weit, so gut. Also sie sitzen zusammen vor dem Platz vor Samaria und sie haben bereits den Propheten des Herrn gerufen. Und schaut mal, was jetzt passiert. Die anderen Propheten, was machen die? Sitzen die still in der Ecke und sagen, na gut, wenn du meine Meinung nicht mehr hören willst, warten wir hier so lange auf Micha. Nein, die machen Folgendes. Und Zedekia, der Sohn Kenans, einer von denen, machte sich eiserne Hörner und sprach, so spricht der Herr, hiermit wirst du die Syrer stoßen, bis du sie vernichtet hast. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, zieh hinauf nach Ramoth-Gilead und es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Als ich mich darauf vorbereitet hatte, habe ich den Eindruck gehabt, am Anfang war ich mir nicht sicher, soll ich daraus einen Abschnitt machen, weil irgendwie wiederholt sich das ja hier nur. Aber dann ist mir bewusst geworden, dass es sich wiederholt, ist genau die Lektion. Leute, eine falsche Meinung wird nicht still und leise in der Ecke sitzen und darauf warten, dass wir sie rufen und bei Bedarf nochmal nachfragen, wie sie das gemeint hat. Falsche Meinungen drängen sich auf. Falsche Meinungen sind nicht still und leise und sitzen einfach und warten auf uns, sondern die sind aufdringlich. Die machen auch keine Pause. Und wir müssen nicht weit gucken, dann finden wir sie. Und ich finde das total faszinierend hier, in diesem Abschnitt zu sehen, wie aufdringlich die scheinbar richtige Meinung ist. Ich habe jetzt gerade von der falschen geredet und wir sehen später, dass es eine falsche war. Aber sie geben sich die ganze Zeit als die richtige Meinung aus. 400 Propheten sagen, das passt schon und sie lassen nicht auf sich warten. Ja, eigentlich passiert in diesem Abschnitt nicht viel Neues. Aber diese scheinbar richtigen Meinungen, die lassen nicht auf sich warten. Die machen weiter. Die Show geht weiter und die Show, die ist richtig gut. Ja, da baut einer Hörner und zeigt dem Königen, so und so werdet ihr die stoßen und besiegen. Und also als ob man sich eigentlich immer sicherer werden sollte. Und es wird immer eindrucksvoller, es wird immer lauter, es wird immer aufdringlicher. Nur das Problem ist, eine Sache wird nicht dadurch richtiger, dass mehr Leute sie sagen. Ja, eine Sache wird nicht dadurch richtiger, dass mehr Leute sie sagen. Lieber Zuhörer, wir leben und du lebst, du und ich, wir leben heute in einem Zeitalter, in dem Meinung ein echt heißes Geschäft ist. Man kann mit Meinung richtig viel Geld verdienen. Das Internet zum Beispiel ist eine tolle Sache. Da gibt es so viele Meinungen, herrlich. Man kann alles im Internet finden. Und noch besser ist es, wenn man, also wahrscheinlich verknüpfen die meisten von euch, wenn ich sage Internet, die verknüpfen dann Google. Oder Facebook oder YouTube. Aber Google, Facebook, YouTube, das ist nicht das Internet, das sind Firmen, die mit dem Internet Geld verdienen. Das Internet ist eine Technologie, mit der man Informationen verbreiten kann, aber Google ist eine Firma. YouTube gehört dazu, das sind Firmen. Und die Firmen, die möchten Geld verdienen. Und wie kann man das am besten machen? Man schafft es, dass die Menschen möglichst viel konsumieren. Man kriegt dadurch mehr Werbezeiten, das hat einfach finanzielle Gründe, man kann dadurch mehr Werbung schalten und so weiter. Ja, und wenn einer hören will, dass, was weiß ich, Corona, dass alle Maßnahmen richtig gut waren, dann sucht er das dreimal bei YouTube und die nächsten zwei Wochen findet er nur noch Vorschläge dazu, wie toll das alles war. Und wenn einer sagt, ja, die Maßnahmen waren alle schlecht und sucht das dreimal oder drei Wochen, dann findet er nur noch Input dazu. Und auf einmal liefert der YouTube-Algorithmus das sogar von selbst. So sagt er mir schon von selber so, ach guck mal hier, das liegt mir schon so auf dem Tisch. Also noch offensichtlicher kann es doch gar nicht sein. Ja, 400 YouTube-Vorschläge hier und alle sagen mir dasselbe und alle sagen, das passt genauso, wie ich das sehe. Leute, mit Meinungen kann man hervorragend Geld verdienen und es gibt riesige Meinungsmanipulationen, denen es völlig egal ist, was für eine Meinung du hast. Hauptsache, du verbringst Zeit damit, damit man Geld verdienen kann. Aber nur dadurch, dass eine Sache von vielen Menschen wiederholt wird, wird sie nicht richtiger. Und wir sehen das hier, 400 Mann, alle felsenfest davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist, in den Krieg zu ziehen. Aber einer fehlte noch. Und wir lesen ab Vers 12. Und der Bote, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sprach: Siehe, Micha, die Worte der Propheten verkündigen einstimmig dem König Gutes. Alle sind dafür. Lass doch dein Wort sein wie das Wort eines von ihnen. Rede Gutes. Hier wechselt sich plötzlich die Perspektive. Bis jetzt haben wir die Perspektive Konsument. Wenn es um das Thema Kompromissbereitschaft geht, haben wir bis jetzt das Thema die Perspektive Konsument. Josaphat, Ahab, das waren ein Stück weit Meinungskonsumenten oder die ein Stück weit konsumieren mussten. Die mussten diese Information sammeln. Und jetzt überlegen, wie entscheiden sie sich. Jetzt wechselt die Perspektive und wir kommen zu einer Person, die etwas sagen muss, die etwas predigt, die sozusagen eine Art Lieferant ist. Und dieser Micha wird hier gerufen und der Bote versucht, ihn direkt so ein bisschen einzunorden. Das ist so ein Begriff, den wir bei uns auf Arbeit gern verwenden, wenn man irgendwie ein Projekt aufsetzen möchte und man braucht Unterstützung von Experten, dann trifft man sich mit denen und erklärt denen, warum das Projekt so eine gute Idee ist. Also man nordet die so ein bisschen ein. Man sagt denen von Anfang an direkt, das ist so eigentlich eine super Sache, also ja, du kannst es nur gewinnen. Und das versucht der Bote hier auch. Er kommt zu Micha und sagt ihm: Micha, also 400 Mann sind schon dafür, komm, sag einfach auch zu und dann ist die Sache fertig. Und ich finde das unglaublich interessant zu sehen, wie Micha, er als Diener Gottes, wie er hier ein krasser Kompromiss zu der Person Josaphat ist. Schauen wir mal, was er sagt. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon heimlich vorgelesen. Vers 13, aber Micha sprach, so wahr der Herr lebt, was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Boah, das ist ein gewaltiger Vers. Was für eine gewaltige Aussage. Also Micha hat hier gerade die Information bekommen, also du musst gleich vor zwei Könige treten, da sind 400 Propheten, die sind alle der gleichen Meinung, dass das eine gute Idee ist, plus Zuschauer und alle sind dafür. Und komm, sag einfach auch, dass das eine gute Idee ist. Und Micha sagt, ich werde nur das sagen, was der Herr sagt. Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm: Micha, sollen wir nach Ramoth-Gilead in den Kampf ziehen? Oder soll ich davon abstehen? Und er sprach: Zieht hinauf, es wird euch gelingen, denn sie werden in eure Hand gegeben werden. Im ersten Moment kriegt man so einen Schock als Bibellehrer. Man denkt sich, ja, Moment mal. Aber Vers 15 zeigt uns, dass offensichtlich viel Ironie und Unglaubwürdigkeit in der Stimme Michas klang. Denn der König sagt sofort: Wie viel Mal muss ich dich beschwören, dass du nichts zu mir reden sollst als nur Wahrheit im Namen des Herrn? Der König hat sofort gemerkt, also Micha, ja, der ist noch nicht ganz bei der Wahrheit hier dabei. Und er fragt ihn und dann sagt Micha: Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Herren. Sie sollen jeder in sein Haus zurückkehren in Frieden. Und der König von Israel sprach zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt? Er weiß, sagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Die Botschaft von Micha bedeutete nämlich mit anderen Worten, das ganze Volk Israel wird keinen Führer mehr haben. Der ist weg. Nach so einem Kampf bedeutet das meistens Tod. Und weiter spricht Micha: Darum höre das Wort des Herrn. Oder hört das Wort des Herrn. Und jetzt redet er an alle, sowohl an die Könige als auch an die Propheten. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, alles Herr des Himmels zu seiner Rechten und zu seiner Linken stehen. Und der Herr sprach: Wer will Ahab, den König von Israel, bereden, dass er hinaufziehe in Ramoth-Gilead falle? Und der eine sprach so und der andere sprach so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm: Wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden, du wirst es auch ausrichten, geh aus und tu so. Und nun sieh, der Herr hat einen Lügengeist in deinen Mund oder in den Mund dieser Propheten gelegt und der Herr hat Böses über dich geredet. Das ist ein bisschen größerer Abschnitt. Ja? Wir sind am Vers 12 gestartet und haben bis Vers 22 gelesen. Wir können diesen Abschnitt überschreiben mit den Worten, sagen, was Gott sagt. Keine Kompromisse. Michael legt ein wunderbares Bekenntnis ab und er sagt, ich werde sagen, so wahr der Herr lebt, was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Kannst du das auch? Können wir das auch so sagen? Können wir auch sagen, so wahr der Herr lebt, was Gott uns sagt, das wollen wir sagen und nichts anderes? Micha sagt dem König Ahab die Wahrheit, obwohl sie so unangenehm ist. Und also das ist eine wirklich schlechte Situation für Micha. Ja? Er kann hier so eigentlich menschlich gesehen nichts gewinnen. Das ist nicht gut. Ein König hat deutlich mehr Macht, deutlich mehr Waffen, deutlich mehr Leute auf seiner Seite. Und trotzdem sagt Micha ihm, wenn du in den Kampf ziehst, wirst du sterben. Und er sagt ihm sogar noch mehr. Er sagt ihm, du glaubst einer Lüge, die 400 Propheten, die hier sind, die sind alle belogen worden. Gott hat es zugelassen, dass sie durch den Teufel belogen werden. Das ist, ich werde hier nicht so sehr aufs Detail eingehen, aber im Grunde erklärt Micha hier, wie das Ganze abgelaufen ist. Und er sagt hier, in dieser großen, ja, in einem Heer des Himmels, wo alles, wo alle, die ganze unsichtbare Welt mit versammelt ist, hat Gott den Beschluss bereits gefasst, dass er sozusagen, dass er dem Teufel oder dem Geist, dem Lügengeist, die Erlaubnis gibt, diese Propheten jetzt hier zu benutzen, um dich zu verführen. Das zeigt nur die Macht Gottes, dass auch der Teufel ist begrenzt, er kann nicht einfach tun, was er möchte. Gott lässt es ein Stück weit zu. Und Gott hat es hier zugelassen, dass Ahab hier durch einen Lügengeist auf eine falsche Fährte gelockt wird. Und Micha sagt ihm das, er sagt ihm das ganz ehrlich und er sagt ihm, du glaubst an der Lüge. Das war eine lästige Wahrheit, eine Wahrheit, die keiner hören wollte. Und diese Wahrheit, die gibt es bis heute. Den Lügengeist gibt es bis heute. Der treibt bis heute seinen Unmut. Und es gibt eine ganze Menge lästiger Wahrheiten, die keiner hören will. Dinge, die sich nicht gut anfühlen, die passen einfach nicht in so einen Wohlfühlgottesdienst. Ja, wir wollen lieber hören, dass Jesus unser bester Freund ist, dass er uns liebt. Und das stimmt auch alles, ja? Bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen dieses ganze Seelenbalsam aufnehmen, aber die Bibel redet auch über die Sünde. Was ist damit? Reden wir so offen darüber? Sagen wir offen und klar, was Sünde ist? Reden wir über das Gericht Gottes, das er angekündigt hat, über Sünde? Sagen wir, wie sehr Gott Sünde hasst? Der die Liebe ist, hasst Sünde. Wer die Wahrheit liebt, muss die Lüge. Ich habe mit den Kindern so ein Spiel gespielt oder so ein Einführungsbeispiel gemacht. Wer die Wahrheit liebt, muss die Sünde, die Lüge hassen. Wer das Licht liebt, muss die Finsternis hassen. Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Und das ist ein Thema, über das wir nicht schweigen dürfen. Wie steht's mit dem gekreuzigten Christus? Und dem Kreuz. Paulus sagte zu den Korinthern, das ist alles, was ich wissen will unter euch. Das ist alles, worüber ich reden will. Der Gekreuzigte, das Kreuz, den Griechen eine Torheit, den Juden ein Anstoß. Alle regen sich darüber auf. Aber wir müssen darüber reden. Es ist die Wahrheit des Evangeliums. Was ist mit Johannes 14, Vers 6? Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wie kann Jesus etwas so Intolerantes in unsere heutige Zeit sagen? Aber tut er. Es gibt keinen anderen Weg außer Jesus Christus. Das ist eine unangenehme Wahrheit für jeden, der nicht mit Jesus lebt. Denn das Wort sagt uns in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Fühlt sich das gut an? Kann man damit Massen begeistern? Nein. Was ist mit dem Thema Heiligung? Mit dem ständigen Kampf gegen die Sünde als Kind Gottes. Lieber mit den 400 sagen, ach komm, passt schon. Aber so soll es nicht sein. Predige das Wort. Stehe zur Wahrheit. Und wir können es nicht besser sagen, als Micha das gesagt hat. Was Gott dir sagen wird, was Gott uns sagt, das sollen wir reden. Und hier drin, lieber Zuhörer, steht, was Gott uns sagt. Das ist das, was Gott uns sagt. Und das sollen wir reden. Das soll unsere Gespräche füllen. Ja? Das soll unseren Dialog mit Mitmenschen füllen. Das soll unser Leben füllen. Und da sollen wir keine Kompromisse mit eingehen. Josaphat ist einen Kompromiss eingegangen. Er hat Gemeinschaft gehabt mit einem gottlosen Mann. Er hat sogar dieselben Ziele verfolgt. Er hat ihm sogar gesagt, ich will mit dir sein. Das geht nicht. Was sind die Kosten, wenn man nicht kompromissbereit ist? Darüber müssen wir auch reden. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Aber wir sind auch schon gleich am Ende. Was sind die Kosten, wenn man nicht kompromissbereit ist? Ab Vers 23. Da trat Zedekia, der Sohn Kenans, herzu und schlug Micha auf die Wange. Das ist im gesamten Nahen Osten. Ich weiß nicht, ob das bis heute so ist. Aber das war in der Zeit damals das Zeichen für die größte Erniedrigung, die es für einen Mann gab. Du schlägst ihm mit der Hand ins Gesicht auf die Wange. Wie so einem, weiß ich nicht, wie so eine Kleinkindschlägerei. Und er schlägt ihm auf die Wange vor den Augen der ganzen Versammlung und stellt ihn zur Rede. Auf welchem Weg wäre der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Und Micha sprach, siehe, du wirst es an jenem Tag sehen, wenn du von Gemach zu Gemach gehen wirst, um dich zu verstecken. Also kleines Zimmer und noch kleineres Zimmer. Und der König von Israel sprach, nehmt Micha und führt ihn zurück zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs. Und sagt, so spricht der König, setzt diesen ins Gefängnis und speist ihn mit dem Brot der Trübsal und mit dem Wasser der Trübsal, bis ich in Frieden wiederkomme. Und hier prallen zwei Welten aufeinander. Zuerst sehen wir, Micha wird geschlagen, er wird gedemütigt und wird dann zur Rede gestellt. Und dann sagt Micha was Interessantes. Er sagt, siehe, du wirst es an jenem Tag sehen, wenn du von Gemach zu Gemach gehen wirst. Wisst ihr, warum das interessant ist? Weil Micha hier nicht sagt, so wahr der Herr lebt oder der Herr spricht, du wirst es sehen, sondern er sagt das einfach so. Natürlich ist hat Micha geleitet durch den Geist geredet. Aber dass er das hier nicht voranführt, zeigt, er hat es ein Stück weit aus sich selbst heraus gesagt, in der Hinsicht, dass er das glaubte, was er durch Gott auch gesagt hat. Also er war davon überzeugt, Gott meint das ernst, dass das eine schlechte Idee ist, in den Krieg zu ziehen. Das meint Gott ernst. Und das wird auch dieser Zedekia spüren. Der König von Israel steht auf der anderen Seite und ist überhaupt nicht davon überzeugt. Er will nach wie vor weiter an der Lüge festhalten und glaubt er. Und für die mangelnde Kompromissbereitschaft Michas muss er ins Gefängnis. Er wird erniedrigt, er wird gefangen genommen, er wird verfolgt. Wenn du zu Gottes Wort stehst, wirst du nicht gefeiert. Tut mir echt leid, dass ich das so sagen muss, aber das ist so. Das gilt übrigens nicht immer umgekehrt. Also wenn du nicht gefeiert wirst, heißt das nicht, dass du automatisch zum Wort Gottes stehst. Es gibt Menschen, die sind nicht beliebt, aber nicht deshalb, weil sie so treu am Wort Gottes festhalten. Ja, das kann auch eigene Gründe haben. Aber umgekehrt, wenn du am Wort Gottes festhalten wirst, wirst du zwangsweise immer anecken. Und in Jakobus 5, Vers 10 lesen wir, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Das ist gewaltig. Der redet über Micha. Nicht nur, auch über die anderen. Jesaja, Jeremia. Ja, die ganzen Propheten, die haben gelitten, weil sie zur Wahrheit gehalten haben. Aber das sind die Kosten davon, wenn man keine Kompromisse eingehen möchte. Keine Kompromisse mit der Wahrheit wird dir was kosten. Und das ist die Lektion, die wir aus diesem Abschnitt hier lernen können. Micha musste ins Gefängnis und jetzt sehen wir, was wirklich passiert. Ich werde es mir jetzt sparen, die letzten Verse zu lesen und das nur in kurzen Worten beschreiben. Also, Ahab und Josaphat beschließen wirklich, in den Krieg zu ziehen. Und es ist traurig zu sehen, dass Josaphat eigentlich ein Mann, der es eigentlich hätte besser wissen müssen. Er hat sogar den Propheten des Herrn angefordert und trotzdem zieht er mit. Er hätte die Reißleine ziehen sollen. Er hätte sagen sollen, nein, das mache ich nicht. Macht er nicht. Er bleibt kompromissbereit. Diese Festigkeit zu sehen, macht dich noch nicht automatisch fest. Du musst selber entscheiden, willst du Kompromisse eingehen oder nicht. Josaphat hat an Micha gesehen, vor seinen Augen, dieser Mann, der hält zu Gott. Der ist bereit sogar dafür, in den Knast zu gehen und hält trotzdem zu Gott. Aber er hat keine Konsequenzen für sein eigenes Leben gezogen, hat weiter Kompromisse gemacht, ist weiter den Kompromiss eingegangen und ist in den Krieg gezogen. Und es war eine wirklich blöde Situation für ihn, weil Ahab hatte dann die Idee, Mensch, guck mal hier, wahrscheinlich hatte Ahab auch ein bisschen Angst, mit Sicherheit, sagte Ahab, ich verkleide mich als normaler Soldat, du bleibst als König verkleidet und wir ziehen in den Krieg. Ich weiß gar nicht, bei Josaphat hätten alle Alarmleuchten leuchten müssen. Aber der macht das tatsächlich auch noch, also der war wirklich blind vor Kompromissbereitschaft, ist mitgezogen und die Feinde, die haben aber ärgerlicherweise den Entschluss gefasst, dass sie gesagt haben, wir kämpfen nicht gegen die normalen Soldaten, wir wollen nur gegen den König kämpfen. Ja, und auf wen sind sie losgegangen? Auf Josaphat. Der hat die volle Härte und die volle Konsequenz seiner Kompromissbereitschaft am eigenen Leib gespürt und das hat ihn fast das Leben gekostet. Und wir lesen, er schrie zu dem Herrn und der Herr war gnädig, er erhörte ihn und er rettete ihn aus dieser Situation. Das hat er nicht verdient, aber das war die Gnade Gottes, die ihn dort rettete. Sonst wäre er tot gewesen. Und so ist es, dass die Soldaten der Feinde erkennen, okay, das ist nicht der König von Israel, das ist der König von Juda, den wollten wir gar nicht. Sie lassen ab von ihm und ein Soldat schießt aufs Geratewohl mit seinem Bogen einfach einen Pfeil ab. Und er trifft, wie durch einen Zufall, Ahab genau zwischen die Panzerung. Also genau an der Stelle, wo es eigentlich super unwahrscheinlich ist, dass ein Pfeil hinkommt. Genau dort wird er getroffen, ist dann den Rest des Tages so stark verwundet, dass er an seinen Verletzungen stirbt. Und das ist das Ende von Ahab. Das Wort hat sich erfüllt. Gott hatte recht. Gott hatte recht. Und ausgerechnet das Wort von einer einzigen Person, die gegen 400 stand, war das Richtige. Weil es das Wort des Herrn war. Gottes Wort ist Wahrheit. Und das ist der letzte Abschnitt. Die Wahrheit, das Ende. Die Wahrheit wird am Ende ans Licht kommen. Immer, definitiv. Und Gottes Wort ist Wahrheit. Es hat sich erfüllt, was dort gesagt wurde, was Micha gesagt hat. Und es wird sich erfüllen, was noch aussteht. Es wird sich erfüllen, lieber Zuhörer. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, halte daran fest. Josaphat bekommt später dann eine Ermahnung. Ihm wird gesagt, was soll das? Du liebst die, die den Herrn hassen? Das hat dir fast das Leben gekostet. Das sollten wir nicht tun. Keine Kompromisse mit Sünde, keine Kompromisse mit einer Einstellung, mit einer Welt, die Gott hasst. Ich möchte das nur noch kurz zusammenfassen. Wir haben am Anfang gehört, Kompromissbereitschaft ist der Anfang vom Ende. Und ein super Nährboden für Kompromissbereitschaft ist Luxus und Zeit. Wir haben weiter gehört, du kannst für jede Meinung genug Unterstützung finden. Also sei vorsichtig damit, was du glaubst und was du nicht glaubst, erst recht in Zeiten wie diesen. Denn es ist einfach so, wir sind Menschen, wir haben ein begrenztes Wissen und wir werden über die meisten Dinge, die um uns herum passieren, nie zu Lebzeiten alles erfahren. Das ist einfach so. Dafür sitzt unser Verstand einfach zu klein. Und deswegen sei umso vorsichtiger. Du kannst und du wirst für jede Meinung genug Unterstützung finden. Nur das Problem ist, eine große Anzahl von Unterstützung bedeutet noch nicht, dass diese Meinung richtig ist. Merk dir das bitte. Stattdessen halte dich an das Wort. Lasst uns stattdessen von Micha lernen, der sagte, was mein Gott mir sagen wird, das werde ich reden. Wir haben das Wort Gottes und das ist die Richtschnur für unser Leben und nichts anderes. Und das, was das Wort Gottes sagt, das wollen wir leben, das wollen wir predigen, das wollen wir weitersagen. Und das sollten wir unbedingt ernst nehmen. Ansonsten kann das fatale Folgen haben. Und es wird fatale Folgen haben, wenn du es nicht ernst nimmst. Wenn du Gottes Wort ernst nimmst, wenn du zu Gottes Wort stehst, wird es allerdings auch nicht bedeuten, dass du gefeiert wirst. Das solltest du bedenken. Jesus sagt auch zu den Menschen, die ihm nachfolgen wollen, berechnet die Kosten. Macht euch klar, das ist nicht immer einfach. Aber es lohnt sich. Gottes Wort ist Wahrheit. Es hat sich erfüllt, es wird sich erfüllen und daran dürfen wir festhalten. Halleluja. Gottes Wort ist Wahrheit. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Vielleicht ist das ein Wort, das dich heute sehr ermahnt hat. Vielleicht hast du dich bei Josaphat wiedergefunden. Dann hoffe ich, dass du Buße tust und umkehrst. Vielleicht konntest du dich bei Micha wiederfinden, dann dank Gott dafür, dass er dir geholfen hat, bis dahin zu kommen, und bitte ihn, dass du da bleibst. Und bleibe wirklich mutig dabei, zu Gottes Wort zu stehen. Amen. Lasst uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Wenn jemand beten möchte, darf er das gerne tun. Ich werde die Gebetsgemeinschaft abschließen.